Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo, hi.
Der bisher noch den Namen trägt, Hinter jeder Tür. Vielleicht ändert sich das nochmal, mal schauen. Wir sind zwei Schwestern und wir wollen über Familien sprechen, in denen es psychische Erkrankungen oder Belastungen gibt.
Auf jeden Fall.
Beides. Weil wir finden, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird, obwohl es so häufig vorkommt und es so viele Leute gibt, die betroffen sind oder die jemanden kennen. Genau, das soll das Thema des Podcasts sein und das sind wir.
Mein Name ist Sarah Ben-Hadid-Kutsch. Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite seit 11 Jahren in der ambulanten Familienhilfe in Aachen. Ich habe einen Träger in Aachen und habe 2 Hunde, 2 Kinder, einen Mann auch noch. Noch, auch Herrn.
Der gehört auch noch dazu.
Und mein Spezialgebiet sind Kinder psychisch kranker Eltern, Eltern psychisch kranker Kinder. Ich arbeite viel mit Familien, die Gewalterfahrung oder auch sexuelle Gewalterfahrung gemacht haben oder die ein Trauma erlebt haben.
Und ich bin Miriam Ben-Hadid, ich bin Sarahs jüngere Schwester. Ich habe nichts mit sozialer Arbeit zu tun, sondern ich bin Journalistin und Fernsehredakteurin. Und genau, kann ganz gut quatschen und bin hier, um die dummen Fragen zu stellen, die ihr euch vielleicht auch stellt. Vielleicht noch kurz zu uns, damit wir nicht ganz viele Hater-Nachrichten bekommen. Leute, wir kommen aus dem Rheinland, ja? Wir haben ein chronisches CHSCH-Problem. Wir sagen psychisch und griechisch und so weiter. Ich will es nur am Anfang einmal gesagt haben, weil da regen sich total viele Leute drüber auf. Ich muss ja in meinem Job auch professionell sprechen und das ist für mich so anstrengend und ich will hier nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wie ich rede, deswegen bitte.
Also ganz ehrlich, bevor du studiert hast und vom Rheinland weggezogen bist, war ich der festen Überzeugung davon, absolut perfektes Hochdeutsch zu sprechen.
Genau.
Ja, also.
Genau.
Erst dann habe ich ein Problem erkannt.
Ja, sorry, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ja, aber es ist wirklich so. Also ich habe mir meinen rheinischen Dialekt schon echt abgewöhnt. Aber ihr werdet es noch merken und bitte habt Erbarmen mit uns. Und ansonsten zu uns, wir sind 6 Jahre auseinander, falls es Leute interessiert. Wir haben einen Migrationshintergrund. Wir sind halb-halb sozusagen. Unser Papa ist Araber, unsere Mama ist Deutsche.
Beste Mischung.
Wir sind in NRW groß geworden und du bist auch immer noch hier und ich nicht mehr.
Dafür bin ich nicht in NRW geboren und du schon.
Ja, du bist in Algerien geboren tatsächlich, stimmt. Fast vergessen. Ich bin in Düsseldorf geboren, Leute. Wir wollen hier die ganze Thematik ein bisschen lockerer angehen. Also wenn wir jetzt in der Folge und in allen zukünftigen Folgen ein bisschen lachen oder mal den einen oder anderen Witz reißen, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern soll nur der Auflockerung des Themas dienen.
Absolut. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es auch hier um Unterhaltung gehen soll, aber immer im Fokus auch der Respekt vor allen möglichen Familien, die ich hier anonym benenne.
Genau, weil Sarah wird natürlich auch den einen oder anderen Fall dann mal mit uns teilen, aber natürlich immer alles anonymisiert und wir machen uns nicht drüber lustig. Wir lachen dann mit den Leuten.
Also tatsächlich nehme ich keine Fälle an, wenn ich die Familien nicht wirklich, wirklich gern habe. Ich habe auch schon ein paar Fälle abgesagt, wo ich gemerkt habe, die Chemie stimmt nicht. Also ich bin wirklich mit ganz viel Herz bei meinen Familien und das wissen die auch. Und ich lache auch viel mit denen über ihre Probleme. Also ich glaube, das ist okay.
Kurzer Disclaimer, hier ist uns direkt mal die Technik abgekackt. Naja, so ist das bei der ersten Folge. Wir arbeiten dran und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Bevor wir anfangen, wäre es aber vielleicht noch interessant zu wissen, was jetzt genau dein Job ist. Es waren jetzt ziemlich viele Jobbeschreibungen, ich weiß es natürlich, aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn Familienhilfe? Weil ich glaube auch, der Begriff ist ein bisschen stigmatisiert, dass du jetzt quasi nur mit dem sozialen Rand sozusagen arbeitest, aber Familienhilfe ist ja eigentlich etwas, was auch jeder bekommen kann, oder?
Korrekt. Weißt du, als Sozialarbeiter hat mich tatsächlich auch mal jemand gefragt, ob ich Sozialhilfe bekomme. Wissen scheinbar wenig, was ich tue, wenige Menschen, was ich tue. Deswegen erkläre ich das nochmal gerne. Also, ich mache das jetzt seit 11 Jahren, Familienhelferin. Das kann tatsächlich jeder bekommen. Und hingegen den ganz vielen Vorurteilen habe ich auch ganz schön viele hochgebildete und akademische
Eltern, die ich berate. Also ich habe im Moment zum Beispiel einen Anwalt und eine Gynäkologin. Ich habe Lehrer, ich habe natürlich auch Hartz-IV-Empfänger, das ist aber das, womit die meisten Leute denken. Ich habe aber auch, also jede Schicht ist eigentlich dabei. Ich könnte mir jetzt gerade keinen Beruf ausdenken, den ich nicht schon hatte.
Aber was bedeutet das denn? Also quasi bei dem Anwalt zum Beispiel.
Mhm.
Was machst du denn in der Familie vom Anwalt? Und wie ist der Anwalt dazu gekommen, sich eine Familienhilfe zu holen? Und wo hat er das gemacht? Also wie macht man das?
Also das ist ja gerade ein bisschen so das Problem, warum wir auch auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen. Viele Menschen haben extreme Angst, psychische Erkrankungen irgendwie öffentlich zu machen, weil sie Angst vor dem Jugendamt auch teilweise haben, weil Jugendamt ist Kinderklauer. So. Fun Fact, ist eigentlich viel zu teuer für die Kinder direkt zu klauen. Deswegen werden sie Leute wie mich da reinsetzen, die erstmal herausfinden müssen, wie Detektive, was ist eigentlich los? Also wir haben zum Beispiel ein Kind, was in der Schule total auffällig ist und dann kommt das Jugendamt da rein, weil es herausfinden muss, warum ist es das denn? Sagen wir mal, keine Ahnung, Fritzchen ist total aggressiv, macht nur Mist und beleidigt die Lehrerin und die Lehrerin ruft das Jugendamt an und das Jugendamt guckt sich Fritzchen an und kommt dann zu dem Schluss, die Eltern mit ins Boot zu nehmen und sagt dann zu den Eltern, wie kommen sie denn mit Fritzchen zurecht? Und dann sagen die, schwierig, Fritzchen ist nämlich auch total...
Ich finde es gerade geil, dass der Sohn vom Anwalt Fritzchen heißt. Das ist natürlich überhaupt nicht vorurteilsbelastet jetzt.
Wieso?
Fridolin und Fritz, die Kinder vom Anwalt. Aber egal, erzähl weiter.
Ist das jetzt wirklich so ein Vorurteil?
Ich finde, Fritz klingt so ein bisschen wie BWL-Justus.
Echt?
Ja, aber egal, erzähl weiter.
Ich dachte jetzt an die Witze von Fritzchen früher. Deswegen habe ich Fritzchen.
Ich kenne keine Witze von Fritzchen. Aber ja, Witzchen okay. Von Fritzchen. Okay, ja. Und dann kommt das Jugendamt und sagt...
Was ist denn mit Fritzchen los? Und fragt dann die Eltern, sind sie auch manchmal vielleicht ein bisschen überfordert mit dem Benehmen von Fritzchen? Dann sagen die ja, weil Fritzchen schlägt auch mal seine kleine Schwester, wie sollen wir die Schwester nennen? Damit es nicht vorurteilsbelastet ist.
Die nennen wir jetzt Özlem.
Özlem. Die kleine Schwester Özlem. Dann kommt nämlich das Jugendamt und sagt, wir hätten eine Hilfe für Sie. Könnten Sie sich vorstellen, jemanden zu sich zu Hause zu haben? Jemanden bei sich zu Hause zu haben? Und die Ihnen hilft und ein paar Tricks und Tipps gibt. Und dann kommt das Jugendamt zu mir, ruft mich an und sagt, hallo, hallo, wir hätten hier eine Familie, die braucht Hilfe.
Aber das bedeutet ja quasi im Umkehrschluss, dass der Herr Anwalt jetzt nicht direkt auf das Jugendamt zugegangen ist, sondern dass das quasi über die Schule kommen kann oder über die Kita oder irgendjemandem fällt halt auf, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht.
Meistens ist es leider genau so. Dann sind die Symptome aber oftmals schon so ausgeprägt, dass es halt die Umwelt ja mitbekommt. So, es gibt auch wenige Fälle, die selber total überfordert sind und sich Hilfe beim Jugendamt suchen. Das gibt es auch.
Okay. Das war jetzt zum Thema Familienhilfe. War ein bisschen ausschweifend mit Fritzchen und Özlem, aber gut. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben.
Ich finde, Fritzchen und Özlem könnten tatsächlich unsere
Maskottchen werden.
Unsere Namen für weitere eventuelle Fälle.
Ich finde das sehr inclusive, das finde ich toll. Fritzchen und Özlem, das ist nämlich Deutschland live, Leute. Denn in Deutschland gibt es nicht nur Fritz und nicht nur Fridolin, sondern auch ganz viele Özlems. Und die sind es auch wert, gesehen zu werden. Denn Leute, auch Özlems und Yasemins und Hakans können Anwaltskinder sein oder selber Anwältinnen und Anwälte werden. Wir sind auch Kinder mit Migrationshintergrund und siehe da, unser Vater hat Jura studiert. Also Leute, wir nähern uns unserem Thema Burnout bei Eltern. Als erstes wollte ich mit dir sprechen über die Definition Burnout.
Mhm.
Ich habe gelesen, chronisches Erschöpfungssyndrom.
Mhm.
Fand ich jetzt erstmal ziemlich allgemein. Was fällt da alles drunter? Was bedeutet Burnout?
Also erstmal kann ich nur von dem sprechen, was ich quasi in den letzten 11 Jahren als Erfahrung habe und von den Zusatzqualifikationen als Fachkraft Kinder psychisch kranker Eltern oder so. Ich bin keine Psychologin, das heißt, ich kann keine Diagnosen stellen. Was ich durch meine Ausbildungen weiß, ist, dass das Erschöpfungssyndrom eigentlich, und das ist das Problem in der heutigen Gesellschaft auch, wirklich allumfassend ist. Also alles kommt da tatsächlich rein und es ist keine klare Diagnose, die objektive Eigenschaften damit reinbringt. Also zum Beispiel, wenn du deinen Arm abhast, dann hast du objektiv gesehen keinen Arm mehr. Und es gibt auch psychische Erkrankungen, wo es objektive Diagnosemerkmale gibt. So. Bei so einem Syndrom ist das nicht so. Und deswegen macht es das so schwierig, da eine klare Diagnose zu stellen. Und es werden auch oft Fehldiagnosen gestellt.
Das habe ich mich nämlich als allererstes gefragt, als wir gesagt haben, wir nehmen das Thema Burnout. Wo zieht man die Grenze? Also wann ist jemand einfach nur gestresst, um das mal so zu sagen? Und wann hat jemand wirklich Burnout? Also wo hört das eine auf und wo fängt das andere an?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja alles ein subjektives Empfinden. Es gibt ja ein paar Definitionsmerkmale, die Burnout beschreiben. Es geht halt um diese chronische Geschichte. Also wenn du mal gestresst bist, jedes Elternteil weiß, dass man mal gestresst ist und dass wir als Eltern auch um einiges mehr gestresst sind als andere Menschen, die vielleicht auch nach dem Feierabend nach Hause gehen können, sich erstmal entspannen können, weil dann geht ja unser Alltag nochmal weiter. Trotzdem sollte man nicht diese chronische Erschöpfung spüren in Form von Müdigkeit. Also was dir einfällt, sind doch jetzt wahrscheinlich eher körperliche Symptome. Mhm. Oder was fällt dir ein, wenn du über Erschöpfung sprichst?
Naja, halt, dass ich halt sehr müde bin, dass ich nicht aus dem Bett komme, dass ich keine Kraft habe. Genau, das stelle ich mir halt unter Erschöpfung vor. Was ich aber natürlich mit dem Thema Burnout immer in Verbindung bringe, ist natürlich der Job-Burnout.
Ja.
Ne? Und ich kenne auch einige Leute, die den Job-Burnout hatten und durchlebt haben. Natürlich, deswegen weiß ich natürlich auch, dass da ganz viele psychische Faktoren mit reinspielen. Was da aber natürlich der entscheidende Unterschied ist, die Leute wurden mit Burnout diagnostiziert und waren dann raus. So, sind dann wochenlang raus aus der Arbeit, um sich natürlich von dieser Stresssituation zu befreien, um sich da zurückzuziehen. Da frage ich mich natürlich, wie machen das Eltern? Du kannst dich ja nicht aus deiner Elternrolle so leicht entziehen. Ja, das ist ja ein ganz anderes Verhältnis. So, du kannst ja nicht einfach sagen, das ist ja allumfassend, das ist bei dir zu Hause, das sind deine Kinder, du hast da einen ganz anderen Bezug zu als zum Arbeitgeber. Mhm. Das ist halt das Erste, was mir zu dem Thema eingefallen ist. So, was machst du dann, wenn du es hast? Ne?
Also, beim generellen Burnout ist es ja auch so, dass es verschiedene Menschengruppen sind, die dafür extrem anfällig sind. Und zwar sind das Menschen, die in Beziehung mit anderen Menschen stehen. Soziale Berufe sind extrem Burnout gefährdet. Ärzte, Sozialarbeiter, jegliche Art von Pflegern, weil sie in Beziehung von in menschlichen Beziehungen stehen und weil Anforderungen die gestellt werden. Und jetzt kommt nämlich das Wichtige, deswegen müssen wir das vorher besprechen. Burnout ist immer, wenn die Anforderungen höher sind als der Gewinn dahinter. Dann ist man immer langfristig Burnout gefährdet oder kann man Burnout gefährdet sein, wenn man das so vorsichtiger formulieren möchte. Und das wird gleich auch später wichtig sein, wenn wir über Burnout mit Eltern sprechen. Warum Eltern einfach oft auch das Gefühl haben, sie kriegen im Endeffekt nicht so viel
zurück.
Ja,
vielleicht.
Ich habe in meinen Unterlagen nochmal gefunden, dass es ein verbreitetes Modell gibt, nämlich das Konzept des Ungleichgewichts zwischen Anforderung und Belohnung. Das wurde erstellt, bevor wir überhaupt über elterlichen Burnout hätten in der Gesellschaft sprechen dürfen, wurde dieses Konzept erstellt. Und das können wir eins und eins zu eins auch zum elterlichen Burnout auch nehmen. Wenn ich in Familien reingehe und die Eltern einfach völlig gestresst sind, da muss man auch gucken, woher kommt das? Ist das jetzt ein Jetzt-Zustand? Ist es eine Krisensituation oder ist das eine chronische Situation? Und da kommen wir gleich auch noch zu, was macht das mit den Kindern auf jeden Fall? So, ne? Aber Burnout ist das Endprodukt eines langen, chronifizierten Stresspegels. Und das kann man auch nicht nur bekommen, wenn man psychischen Stress hat, sondern auch bei körperlichem Stress kann man das bekommen.
Okay, also das bedeutet quasi, ich bin besonders Burnout gefährdet, wenn ich in eine Sache zu viel reinstecke und das Gefühl habe, es kommt nicht genauso viel oder mehr zurück.
Ja, über einen langen Zeitraum.
Genau. Also ne, im Job versteht man es ja wahrscheinlich ziemlich leicht. Ne? Ich habe andauernd Überstunden, mein Chef macht mir die ganze Zeit Druck. Ich habe viel Verantwortung, obwohl mir die Verantwortung gar nicht zugeteilt werden sollte. Und im Gegenzug kriege ich keine Wertschätzung.
Genau.
Oder habe das Gefühl, mein Chef sieht es nicht. Oder ich werde dafür auch nicht ordentlich entlohnt oder so. Dann oder baut meine sich Kollegen, dieser Stress auf.
Absolut. Oder meine Kollegen sind halt dann auch noch entscheidend. Na, also die Beziehung zwischen Menschen ist entscheidend. Das ist einfach das, was jahrelang auch nicht so gesehen worden ist. Ne, wenn du zum Beispiel am Ende des Monats dann ein dickes Bankkonto hast, weil deine Überstunden dir ausgezahlt worden sind, es aber in der Firma nicht menschlich honoriert wird, bist du trotzdem gefährdet.
Verstehe.
Ja, das ist wichtig zu verstehen, warum es bei den Eltern einfach auch ganz oft und ganz, ganz lange nicht so gesehen worden ist, weil dieser Kosten-Nutzen-Faktor ganz böse gesehen auf der emotionalen Ebene oft nicht da ist.
Wir reden ja jetzt explizit über Eltern-Burnout. Was sind denn Symptome bei Eltern-Burnout? Also wo müssten sich jetzt Eltern zu Hause denken, okay, krass, vielleicht bin ich echt Burnout-gefährdet.
Und nicht nur gestresst?
Genau, und nicht einfach nur gestresst.
Ja, also es gibt drei Hauptkriterien tatsächlich, die ich mir auch immer extrem angucke, wenn ich in die Familien komme. Viele Eltern haben nämlich das Gefühl, ach komm, ich bin nur ein bisschen gestresst. Hat das nicht jede Mama? Hat das nicht jeder Papa? Das ist doch normal mit Kindern, weil unsere Gesellschaft das auch so suggeriert. Und ich bin dann ganz oft und sage, nein, ist nicht so. Das und das und das spricht schon extrem dafür, dass sie einen Burnout haben. Und dann sind die meistens total schockiert. Mhm. Also zum Beispiel ist es die Erschöpfung auf emotionaler, körperlicher und kognitiver Sicht. Also das ist meistens das, was man ja als erstes sieht. So, ne? Und
also was heißt das konkret, Erschöpfung auf? Also quasi du bist maximal erschöpft. So,
genau.
Maximal erschöpft. So. Wie äußert sich das?
Genau. Also auf der emotionalen Ebene ist das oft so, dass die sich denken, boah, es kann so nicht weitergehen. Ich kann so nicht mehr. Also wenn dieser Satz nicht nur bei mir und meinen Kindern kommt, das weiß ich nicht, einmal im Monat. Kommt auf den Monat an, in den Sommerferien auch schon mal öfters. Aber tendenziell ist das kein Satz, den ich jeden Tag denke. So. Auf der kognitiven Ebene hat man dann einfach das Gefühl, nicht mehr richtig denken zu können. Also Gedanken nicht mehr zu Ende denken zu können, tausendmal Sachen zu vergessen, sich nicht viel merken zu können. Das ist so auch ein Erschöpfungsmerkmal. Ich habe sowas extrem, wenn ich merke, ich habe dann das Gefühl, ich bin urlaubsreif. So. Und auf der körperlichen Ebene ist es, dass man einfach extrem müde ist. Einfach immer müde.
Du hast ja gerade gesagt, du hast das auch manchmal.
Mhm.
Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn man das manchmal hat, ist man nicht sofort Burnout gefährdet. Wenn man diese Symptome quasi über einen längeren Zeitraum immer wieder hat, ist es ein Anzeichen für Burnout.
Fast. Also ich würde schon sagen, dass man am Burnout gefährdet ist. Ich bin definitiv sowas von Burnout gefährdet.
Okay.
Ich bin Sozialarbeiterin. Okay, haben wir schon mal sozialen Beruf. Ich bin Zweifachmama. Okay, und dann bin ich auch noch selbstständig. Also ding, 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 alle Alarmglocken schrillen. Was ich aber mache, ist, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich mir sehr, und da kommen wir ja gleich auch noch zu, sehr bewusst auch Zeit für mich nehme, mich rausnehme und auch ganz viele Sachen mache, die Burnout-Prophylaxe sind. Und das können wir machen, obwohl wir Eltern sind.
Okay, da kommen wir aber gleich zu. Lass uns noch kurz bei den Symptomen bleiben. Okay, ja. Das heißt, das bedeutet Erschöpfung.
Ja.
Und nur wenn man das hat, heißt das nicht unbedingt, dass man Burnout hat, aber dass man halt Burnout gefährdet ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, jeder ist irgendwie Burnout gefährdet. Also,
ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Burnout, also Mama ist jetzt nicht Burnout gefährdet, oder?
Mama.
Also
eigentlich schon. Also als wir klein waren, finde ich.
Ja, als wir klein waren, aber jetzt ist sie ja nicht Burnout. Also nur mal kurz zum Zusammenhang, ja, unsere Mutter arbeitet noch, aber alle Kinder sind ausgezogen und sie hat schon ein ziemlich komfortables Arbeitsleben. Also sie hat sehr viel Urlaub und fährt auch häufig in Urlaub und das fällt mir jetzt als erstes ein.
Aber Mama ist nicht Burnout gefährdet, weil sie extrem auf sich achtet, oder?
Ja, deswegen, aber ich meine jetzt halt Mama, weil du sagst, jeder ist Burnout gefährdet. Ich finde, Mama ist jetzt nicht Burnout gefährdet.
Okay, dann müssen wir es nochmal ein bisschen differenzieren. Ich finde, wie du ja eben selber auch gesagt hast, jeder könnte tendenziell Burnout bekommen.
Genau.
Deswegen ist jeder für mich erstmal auch, hat eine gewisse Gefährdung, wenn man nicht auf sich achtet oder gewisse Schutzfaktoren hat.
Ja, das schon. Aber gut, egal, ist ja auch wurscht. Ich finde, jeder könnte Burnout bekommen, aber nicht jeder ist in einer Situation, wo er akut gefährdet ist.
Ah, okay.
Das meine ich damit,
ja, nein,
sozusagen.
Nein.
Ja?
Ja.
Und Mama ist definitiv nicht in einer Situation, wo sie akut gefährdet ist, Burnout zu bekommen. Also
nein, Mama, wenn du das hörst, also das bist du definitiv nee, nicht.
Okay, also Erschöpfungssyndrom. Was haben wir noch?
Okay, dann gibt es auf jeden Fall noch die emotionale Ablösung. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die jeder immer gut bei sich selber überprüfen kann, wenn man Elternteil ist. Man hat dann einfach nicht mehr so die Kraft, sich aktiv um die Bindung mit seinem Kind zu bemühen. Also was dann passiert ist, dass man nicht mehr interessiert an dem Alltag des Kindes ist, dass man nicht mehr dem Kind richtig zuhört, dass man alles, was so die emotionale Bindung des Kindes angeht, zu dem Kind angeht, so ein bisschen...
Als lästig empfindet, vielleicht als anstrengend?
Ah, lästig ist zu viel. Nein, als anstrengend und als vielleicht nicht mehr so wichtig.
Mhm.
Weil man so erschöpft ist einfach. Ne? So, weil man einfach im Gedanken vielleicht schon darin ist, ganz viele andere Sachen schon zu planen. Den Morgen zu planen. So, ne, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, hey, keine Ahnung, Fritzchen hat mich mit dem Stuhl über den Kopf gezogen oder so. Ja, okay, das ist jetzt sehr drastisch.
Also wenn die Mutter da nicht reagiert.
Dann wäre es auf jeden Fall schon
aber wenn
krass.
Die zum Beispiel irgendwie eine tolle Arbeit geschrieben haben und hey Mama, guck doch mal hier, ich habe was Tolles gemacht in der Schule und
genau,
die Mutter kann das dann gar nicht so aufnehmen.
Genau, die funktioniert zwar und sagt dann, nee, das hast du toll gemacht, aber diese Emotionalität, dieses Gefühl dahinter ist vielleicht nicht so da. So. Das ist diese, dass man sich dann nicht mehr so gut um die Beziehung mit seinem Kind einfach kümmern kann, über die emotionale Beziehung. Und hören vielleicht auch nicht richtig zu, sind dann am Handy, sind dann vielleicht schon, keine Ahnung, wieder ja, kognitiv ganz woanders, an einem anderen Tagesabschnitt oder so. Überlegen schon, wie gut es ist, wenn die Kinder im Bett sind oder am nächsten Tag, wie die das organisieren können. So, und dann gibt es noch ein drittes Symptom und das ist der Verlust der Effizienz, also der Effizienzität, sagt man das, in der Elternrolle?
Der Effizienz einfach.
Der Effizienz, okay. Die sind dann nicht mehr so ein Elternteil, wie sie gerne sein wollen würden. Also die merken selber, eigentlich möchte ich anders zu meinem Kind sein und eigentlich möchte ich meine Elternrolle anders definieren und schmücken, wie ich es jetzt gerade tue. Und ich kann aber auch gerade nicht anders.
Natürlich können erstmal alle Burnout bekommen, also jeder Mensch kann Burnout bekommen. Ich habe aber gelesen, dass vor allem alleinerziehende Eltern besonders gefährdet sind. Und das fand ich interessant, Eltern, die besonders hohe Erziehungsideale haben. Also Eltern, die es besonders gut machen wollen.
Ja, ja. Ja, absolut.
Und dann ist es natürlich eine Doppelbelastung, weil du willst eine besonders gute Mutter sein, kannst es dann aber in dem Moment nicht. Und das ist ja dann quasi eine Doppelbelastung.
Ja, also, und die erkennen, dass die nicht so zu ihren Kindern sind, wie sie sein wollen würden.
Genau.
So. Oder wie sie es waren. Das sind so die drei Hauptsachen, was natürlich noch zusätzlich kommt. Und da ist es halt super schwierig bei Eltern, Gefühle wie Schlaflosigkeit, Gefühle. Ja, ich habe auch oft das Gefühl, schlaflos zu sein. Gefühle wie Hilflosigkeit oder dass man halt nicht schlafen kann, dass man sich überfordert fühlt, dass man eine innere Unruhe fühlt, dass man lustlos ist und auch so interessenlos. Und das finde ich super schwierig, weil all diese Gefühle hatte ich in meinem, seitdem ich Mutter bin, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen jeder, der kleine Kinder hat, kennt das, Schlaf ist... Also über Jahre hinweg einfach super, super wenig da. Und man fühlt sich manchmal auch überfordert und hilflos. Das darf man auch immer tun. Es geht halt um diese Langfristigkeit, die dann später ein Burnout führen kann. Wenn man sich dann keine Hilfe sucht, wenn man das fühlt, dann kann es irgendwann ein Burnout oder ein Erschöpfungszustand werden. Und jetzt kommt es nochmal. Tricky. Was ist der Unterschied zwischen Burnout und Depression?
Ah, okay.
Der größte Unterschied zwischen Burnout und Depression ist eigentlich, dass Burnout nur ein Teil des Lebens Bereiches abdeckt. Entweder ein Burnout im Beruf oder ein Burnout als Elternteil oder in der Familie. Als depressiver Mensch hast du die Symptome überall. Und das ist bei Burnout nicht so. Symptome, die du hast, diese Lustlosigkeit, diese Interessenlosigkeit, wenn du die als Eltern-Burnout hast, hast du die nur im Kontext mit deinen Kindern oder als mit deiner Familie. Kannst du im Job aber noch richtig gut. So. Genauso andersrum. Du kannst echt ein richtig gutes Elternteil sein, wenn du aber ein Burnout auf der Arbeit hast. Das macht es ja so stigmatisierend. Ne? Wenn dann Leute sagen, ja klar, der hat sich mit Burnout krank geschrieben, ja, aber zu Hause kriegt er das hin.
Ey, da habe ich eine richtig krasse Story zu. Das fällt mir gerade ein. Das war richtig, ich war so schockiert. Und zwar hat eine Freundin von mir, hat eine Arbeitskollegin. Und die war auf der Arbeit des Todes gestresst. Also ich weiß nicht, ob sie Burnout gefährdet war, aber auf jeden Fall hat sie sich krank schreiben lassen wegen ihrer psychischen Gesundheit, weil sie meinte, sie schafft das alles nicht mehr. Und sie muss jetzt einfach raus und hat sich 2-3 Wochen krank schreiben lassen und hat dann auf Instagram ein Bild gepostet, wo sie Eis essen gegangen ist. Und dann...
Hat sie nicht.
Ja, pass auf. Und dann hat sie eine stinkige Mail von der Chefin bekommen, ja. Was ihr denn einfallen würde. Ihr scheint es ja gar nicht so schlecht zu gehen und sie soll gefälligst wieder in die Arbeit kommen. Und also als sie mir das erzählt hat, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen.
Ja,
willkommen. Weil das ist ja genau das. Mhm. Das ist ja genau das. Also vielleicht hatte sie einen schönen Tag mit ihren Kindern. Mhm. Ne, und ist,
oder mit ihren Freunden.
Oder mit ihrem Freund. Also, mhm. also außerhalb des Arbeitskontextes. Und nur weil sie irgendwie in Eis essen gegangen ist, heißt es ja nicht, dass sie bereit ist, zurück in den Job zu kommen.
Das ist einer der großen Vorurteile generell über psychische Erkrankungen und Belastbarkeiten. Aber da können wir ja auch noch...
Ganz anders drüber sprechen.
Ganz, ganz toll, wann anders drüber sprechen. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ja, und auch wenn ich, und das ist auch auf der Paarebene, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu, ne, was sind die Auswirkungen einfach auch davon. Auf der Paarebene ist es natürlich auch sehr, hat das oft mit Unverständnis zu tun. Wie auf der Arbeit kannst du 100% geben und zu Hause bist du hier nur, du hast keinen Bock auf uns, ja, du willst hier nicht sein oder, keine Ahnung, du willst keine gute Mutter sein, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, oh. Ja. Also genau, wirklich, da kommt mir alles hoch. Das ist echt übel. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir hier darüber sprechen, weil, hey Leute, so eine Scheiße hilft halt gar nicht, sondern macht es nur noch schlimmer, weil was passiert dadurch? Man zieht sich noch mehr zurück, man redet erst recht nicht darüber und man ist immer mehr mit seinen ganzen Symptomen alleine. Weil das Problem bei Burnout ist auch, dass zuerst gehen wir zu den ersten Ärzten wegen den ganzen körperlichen Symptomen. Die psychosomatischen Sachen sind das. Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Darmprobleme. Ey, wie viele Leute haben Darmprobleme und mit Magenproblemen und gehen deswegen zu so vielen Ärzten? Gastritis, also Magenschleimhautentzündung. Durchfall. Ich hatte eine Mutter, die kam aus dem Pottling, die kam da nicht runter. Wirklich. Die hat mich angerufen und es tut mir leid, dass ich mir jetzt darüber lachen, aber die hat heulend mich angerufen, hat gesagt, dass sie jetzt bereit ist, weil ich ihr gesagt habe, dass es nicht normal ist, dass sie so krass immer wieder Durchfall hat, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also die hat die ganze Zeit nur auf dem Pott verbracht und wenn die nach Hause kam, war der total sauer, weil die nichts im Haushalt hingekriegt hat.
Oh nein.
Weil
die ganze
Zeit, ey Leute, wirklich.
Dann ist sie wahrscheinlich von Arzt zu Arzt und Magen-Darm-Experte oder ja. Sowas, wenn sie jetzt dich nicht gehabt hätte. Ne?
Ja, ja. Also ich habe ihr dann gesagt, dass auch andere Symptome noch dafür sprechen und dass wir bitte mal über Burnout reden sollten und dass wir mal zu einem Arzt, zu einem vielleicht nicht körperlichen Arzt oder zum Hausarzt gehen, sondern mal zum Psychologen, der das auch diagnostizieren kann. Weil, wie gesagt, ich kann nur Anhaltspunkte sehen und kann dann mit den Leuten zu Psychiatern gehen und dann wird das dann von einem guten Psychiater einfach auch hoffentlich gesehen. So, ne? Und die hat dann auch die Diagnose gekriegt und siehe da, sie sitzt nicht mehr auf dem Pott. Ja, okay, wir sind wieder abgeschweift.
Ich wollte noch mal kurz darüber sprechen, was du gesagt hast, die Menschen isolieren sich. Das ist natürlich auch ein ganz krasses Problem generell mit der Mutterrolle oder mit dem Elterndasein, weil, wie du ja schon gesagt hast, es ist nun mal stressig. Und jeder hat stressige Phasen, wenn man Kinder hat. Und dann kommen natürlich auch so Sachen wie, da musst du jetzt einfach mal durch, stell dich nicht so an, so ist das halt, wenn man Kinder hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich immer weiter isolieren, mit niemandem so richtig darüber sprechen wollen, weil es ist halt so, da muss ich jetzt einfach mal durch. So, das ist halt normal, aber irgendwann ist es halt nicht mehr normal. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, Burnout ist eine Krankheit und ist kein Kinderspiel. Und das sollte auch als solche betrachtet werden und sollte auch nicht runtergespielt werden, wenn es als Burnout diagnostiziert wird.
Ja, absolut. Und es ist keine Modeerscheinung. Also viele sagen ja auch, oh, das gab es früher nicht. Das gab es früher nicht und deswegen, das, alle machen jetzt einen auf Burnout und die sind alle einfach nicht mehr belastbar.
Früher waren wir auch alle gestresst, das haben wir auch geschafft.
Genau, oder sind früher, einer meiner Lieblingssprüche ist auch, gab es früher nicht, gibt es heute nicht. Oh, I love it.
Man gab es ja quasi gar nichts.
Ja,
also was teilweise unsere Eltern- und Großelterngeneration alles verdrängt hat, also gut, nochmal ein ganz anderes Thema.
Ich glaube, wir müssen einfach ganz anders anfangen, weil die Gesellschaft sich einfach so extrem verändert hat. Früher hat eine 40-Stunden-Woche, ein Mann hat 40 Stunden gearbeitet und das hat eine ganze Familie ernährt. Die Frau war nur zu Hause und hat sich um Haushalt, um die Kinder gekümmert. So. Und auch manchmal um Angehörige. Wir haben jetzt gar nicht besprochen, dass auch nicht nur Kinder, sondern auch die Pflege von Angehörigen einfach auch einen extremen Stresspegel haben können und dass auch das zu einem Burnout führen kann. Und dass dann Leute sagen, wieso, du kümmerst dich doch nur um deine Mutter, die liegt doch nur da. Oder du wohnst doch noch nicht mal mehr bei deinen Eltern zu Hause. Wie kann dich das denn so stressen? Ist einfach unpassend. Weil Burnout, das haben wir jetzt hoffentlich ja gelernt, entsteht im Kopf und ist total subjektiv. Und was mir Stress bereitet und was nicht, entscheide ja ich. So. Und diese 40-Stunden-Woche hat sich ja jetzt zu einer, weiß ich nicht, wie viele, ich bin Sozialarbeiterin geworden, ich kann nicht wirklich rechnen, wie viele Stunden.
Ja, aber was meinst du, wie viele Stunden du arbeitest in der Woche? Ich meine, du bist ja...
Ich bin jetzt kein gutes Beispiel, ich bin kein gutes Vorbild. Ich arbeite zu viel.
Du bist ein gutes Vorbild. Oh. Du bist kein gutes Beispiel. Ja, aber du, ich meine, wieso? Du arbeitest Vollzeit.
Ja.
Du hast jetzt keinen 40-Stunden-Bürojob, aber du arbeitest ja trotzdem Vollzeit.
Ja.
So, wir haben eben schon gesagt, meine Schwester ist selbstständig. Dementsprechend ist sie jetzt nicht das Paradebeispiel. Aber du arbeitest Vollzeit und du hast 2 Kinder.
Ja.
Und du hast noch einen Mann.
Ach, den
über den
ich
haben wir noch gar nicht geredet.
Hi, Schatz.
Was würdest du sagen, wie viel arbeitest du so in der Woche?
Ich glaube, so wie jede Mom einfach 24/7.
Mhm.
Also ich komme ja nach Hause und dann habe ich dann mindestens 2 Beiner, wenn nicht 3 Zweibeiner und 2 Vierbeiner. Oh. Weil,
also 3 Menschen und 2 Hunde, falls das jemand jetzt nicht verstanden hat.
Genau. Die dann auch noch Ansprüche an mich haben, selbstverständlich. So. Und dann kommt noch der Haushalt dazu und irgendwann komme ja auch noch ich irgendwie dazu. Und das ist irgendwie alles sehr, sehr, sehr viel. Und das ist viel, viel mehr als noch vor 50, 60 Jahren. Das muss man einfach sagen. Und du hast eben auch die Alleinerziehenden angesprochen. Das ist auch mit ein Grund, warum die so ein großer Risikobereich sind, weil die arbeiten müssen, um das alles ans Laufen zu bringen. Und aber das ist nicht das Einzige. Die müssen jegliche Entscheidungen, die total wichtig sind, für ihre Kinder alleine treffen. Da sind wir wieder bei der Kopfsache. Auf welche Schule geht das Kind? Welcher Verein? Welche Impfung? Welcher, weiß ich nicht... Alles. Also ich kann mir gar nicht ausmalen. Ich arbeite ja mit vielen alleinerziehenden Eltern zusammen und hier nochmal ein kurzes Chapeau von mir. Ihr seid einfach so krasse Helden für mich. Ich wüsste nicht, wie ich das so hinkriegen könnte, wenn ich alleinerziehend wäre. Also wirklich, das ist für mich das Nonplusultra und wird viel, viel, viel zu wenig gehuldigt in unserer Gesellschaft.
Das stimmt allerdings. Nur noch mal kurz die Symptome zusammengefasst. Also, man hat quasi eine extreme, extreme Erschöpfung auf kognitiver, körperlicher und emotionaler Sicht. Man hat eine emotionale Ablösung, das heißt, man kann sich nicht mehr so richtig um die Kinder kümmern, man zeigt kein Interesse mehr. Es ist schwierig für jemanden, Anteil am Leben der Kinder zu haben. Und als drittes hast du gesagt, der Verlust der Effizienz in der Elternrolle. Das heißt, man kann auch gar nicht mehr die Mutter oder der Vater sein, der oder die man sein möchte, was dann zusätzlich stresst und zusätzlich belastet. Und was ich mir natürlich noch aufgeschrieben habe, was du auch schon gesagt hast, Man hat ein Gefühl der Isolation, man fühlt sich alleingelassen. Natürlich auch in Kombination mit den Sätzen, ach, das ist doch schon immer so und da muss er jetzt mal durch. Man kann sich da auch nicht dann häufig zu öffnen. Man fühlt sich hilflos, man fühlt sich machtlos. Unerfüllte Erwartungen, also quasi alles kommt irgendwie zu kurz. Jede Rolle, die man hat, kommt zu kurz. Auf der Paarebene wird man angekeift, die Kinder spielen verrückt. Also natürlich in diesem Familiensystem jetzt, obwohl man auf dem Job vielleicht noch gut performen kann. Genau, das sind so quasi die Symptome, die wir jetzt hier besprochen haben und die quasi Indizien dafür sind, dass vielleicht auch ihr Burnout habt, wenn das über einen langen Zeitraum dauerhaft so ist.
Voll.
Wie kann sich das alles denn jetzt auf die Familie auswirken? Also was passiert in der Familie?
Es gibt drei Ebenen. Also es gibt die Ich-Ebene, die Paar-Ebene und die Eltern-Ebene. Mit den Ebenen arbeite ich ganz, ganz viel auch in meinen Familien. Die muss man gut auseinanderhalten, die verschwimmen schon mal gerne. So. Die Auswirkungen auf der Ich-Ebene, sage ich nochmal ganz klar, können Suchterkrankungen und körperliche Gesundheitsprobleme sein. So, weil man irgendwann einfach nicht nur abends ein Entspannungsweinchen trinkt, sondern irgendwann auch eine Flasche vielleicht, ja. Das kann echt schwierig werden. Auf der Paarebene ist es so, dass oft mehr Konflikte entstehen können. Ja, Unverständnis haben wir schon gesagt, ne? Irgendwann auch die Scheidung. Und das ist natürlich super schwierig, wenn es dann noch mehr Konflikte und noch mehr Belastung einfach in dieser Burnout-Situation dann zusätzlich noch gibt. So, und jetzt kommt die Elternebene. Also, was hat das Burnout eigentlich mit unseren Kindern zu tun?
Genau, das finde ich halt auch extrem interessant, weil du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass die Eltern dann ihre Rolle nicht mehr so ausüben können, wie sie wollen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Was macht das dann mit den Kindern? Also, ne, Beispiel, Fritzchen kommt nach Hause und sagt, ey Mama, ich hatte heute voll den geilen Tag. Und Mama sagt, ja, ich muss hier gerade kurz was anderes machen. Mhm. Was macht das dann mit Fritzchen?
Ja, und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Es macht nämlich viel mehr mit den Kindern, als die meisten denken. Also, die Burnout-Symptome sind für die Kinder nämlich noch belastender, als die meisten denken. Die meisten denken, ja, die Kinder kriegen das nicht so mit. Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche tatsächlich. Aber die kriegen das sehr wohl mit.
Ganz kurz, deine Kinder sind ja meine Nichten, ne? Falls das jemand noch nicht gerafft hat. Und ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal dabei ertappt, als sie noch sehr, sehr klein waren, dass ich dachte, die raffen das jetzt eh nicht. Also weißt du, was ich jetzt hier mache, ist egal. Und dann kam der eine oder andere Satz von denen. Ich habe mich so, oh shit, die raffen das ja sehr wohl. Und das ist quasi, als sie das schon äußern konnten. Also das heißt, wie viel kriegen die mit, auch wenn sie sich noch gar nicht äußern können. Mhm. Ja? Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die sehr, sehr viel mitbekommen.
Naja, jetzt kommt nochmal der Witz obendrauf. Die meisten denken auch bei Kindern, die schon sprechen können, 8 oder 9.
Dass sie es auch nicht mitkriegen.
Ja, dass die diese Zwischentöne nicht mitbekommen. Dass die nicht, die kriegen zwar mit, was du sagst oder das, was du nicht sagst, aber die kriegen ja erst recht die Vibes mit. Ich kann dich ja auch total schön anlächeln und eigentlich denken, diese blöde Kuh, und du kriegst mit, irgendwie passt das nicht. Das, wie die guckt und das, was die sagt, das passt nicht mit dem zusammen, mit dem Gefühl zusammen. Und diese Vibes kriegen Kinder immer, immer, ich sag's nochmal ganz nett, immer mit. So, und das ist bei psychischen Erkrankungen oft der Fall. Die Eltern kümmern sich und machen etwas, aber die Kinder kriegen diese Zwischentöne mit und sind dadurch irritiert. Also, zurück zum Burnout. Die Kinder, das ist eine Gefährdung, weil die Kinder quasi oft unter Vernachlässigung emotionaler und körperlicher Vernachlässigung leiden. Warum? Weil die Eltern einfach nicht bei der Sache sind. So, ne? Die können sich emotional einfach gar nicht oft darum kümmern. Um die Kinder kümmern.
Aber wie äußert sich das?
Also zum Beispiel, physische Gewalt ist ja klar. Ne? So, gestresste Eltern sind einfach schneller in der Lage oder sind schneller mal dabei, das Kind grob anzufassen. Mhm. Fritzchen brüllt seit einer Dreiviertelstunde, weil das Brot falsch durchgeschnitten ist. Mhm. Jedes Elternteil, du guckst mich jetzt gerade so an, ja, es ist tatsächlich ein Problem, jedes Elternteil von kleinen Kindern wird mir gerade hoffentlich zustimmen, das kann ein Problem sein. Pass gut auf, wie du dieses Brot schneidest, Mimi, wenn du irgendwann Kinder hast.
Oh Gott, okay.
Seit einer Dreiviertelstunde brüllt er rum. Und Özlem will aber die ganze Zeit von Mama, dass Mama ihr tolles, zupft ihr am Oberteil und will, dass Mama ihr tolles Bild begutachtet. Und Mama ist aber gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten. So. Oder das Essen für den nächsten Tag zu bereiten. So. Oder es muss irgendwie ein Meeting überdenken oder vorbereiten oder whatever. Also viele Sachen, die in Stresssituationen sind. Dann kann es sein, dass sie Özlem am Arm packt und Fritzchen anbrüllt. In der einen Situation gar kein Thema. Hey, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und wir sind auch mal sehr gestresst. Wenn das aber jeden Tag und den ganzen Tag über die Kommunikationsstruktur der Familie ist, dann könnte man da schon über eine psychische und physische Gewalt sprechen. Das heißt, es ist ja auch schon eine Gewalt, wenn das Kind, boah, halt den Mund, geh jetzt weg, du nervst mich und das Kind mehr hört als irgendwelche schönen, netten und lobenden Worte zum Beispiel, dann ist das schon kein gutes Umfeld.
Und das halt über einen
langen Zeitraum. Klar, ja. Genau. Das ist bitte immer, wenn ihr mal einen Kacktag habt oder wenn ihr mal das Gefühl habt, heute ist irgendwie alles schief gelaufen, bitte habt keine Panik. Ey, das kriegen die Kinder so gut verknust, das ist gar kein Ding. Wir reden hier wirklich über längeren Zeitraum. So. Gestresste Eltern gleich gestresste Kinder. Es gibt auch nicht ohne Grund immer mehr Burnout-gefährdete Kinder. Ein ganz spannendes, anderes Thema, worüber wir auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen. So. Gestresste Kinder zeigen Symptome in der Schule, wie Hibbeligkeit, Aggression, die werden aggressiver, die können sich nicht konzentrieren, die nässen ein. Einnässen ist zum Beispiel auch ein Stresspunkt bei Kindern. Die ziehen sich zurück, die schreiben schlechte Noten. Wir müssen verstehen, dass Kinder, vor allen Dingen kleine Kinder und Säuglinge, alles auf sich beziehen. Das ist ein Teil deren Entwicklung, dass die alles auf sich beziehen. Wenn Mama und Papa sich trennen, hat das auf jeden Fall was mit mir zu tun. So denken die. Wir Erwachsenen denken so nicht. Deswegen denken wir auch, ach, die wissen schon, dass die das nicht, dass das nicht auf die gemünzt ist.
Und wenn Mama jetzt laut zu mir sagt, nerv mich nicht, dann...
Hat das nichts damit zu tun? Sozusagen. Ja, übertrieben gesehen. Ja. Dann hat das nichts damit zu tun, dass Mama einen stressigen Tag hatte, sondern weil ich nervig bin. Und unsere Kinder, ich sag das auch zu meinen Kindern. So, boah, ne, nerv jetzt nicht. Oder das ist nervig. So, ne, es ist immer besser, dann das zu sagen, anstatt ihr. Aber auch das passiert. Aber trotzdem haben wir die meiste Zeit einen stressfreien Kommunikation und Umgang miteinander. So. Und darauf kommt es einfach an. Und die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist oft dann angespannter, weil die Eltern ja eigentlich nie in der Situation an sich sind, sondern im Kopf schon immer woanders und das kriegen die Kinder mit. Und gerade kleine Kinder und Babys können ihren Cortisol, also ihren Stresspegel, nicht von sich alleine aus reduzieren. Die brauchen uns Eltern dafür. Die brauchen eine Umarmung, die brauchen ein liebes Wort, die brauchen einen Kuss. Wenn wir aber dazu nicht in der Lage sind, sind die ja viel länger unter diesem Stresspegel. Das macht stressige Kinder. Und gestresste Kinder macht wieder nur stressige Eltern. Dö-dö.
Was passiert denn im Worst-Case-Szenario? Also jemand ist, also eine Mutter oder ein Vater ist absolut gestresst, hat einen Burnout und kommt da selbst nicht raus, bekommt auch keine Hilfe. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Im schlimmsten Fall wird es irgendwann eine Depression für das betroffene Elternteil. Eine Scheidung, weil das andere Elternteil das nicht nachvollziehen kann oder das nicht aushalten kann. Und psychisch erkrankte Kinder, die erstmal Symptome entwickeln, die dann nicht behandelt werden und die dann zu einer psychischen Erkrankung werden können. So, das ist das schlimmste Worst-Case-Szenario, was ich mir ausmale, was aber nicht die Regel ist.
Kann es denn auch passieren, dass jemand dann beispielsweise so einen richtigen Nervenzusammenbruch bekommt? Also auch wirklich einen Zusammenbruch, der sich dann auch physisch äußert?
Ja klar, also die Mama, die ich ja eben meinte, die ganze Zeit nur auf dem Pott war, das war ja schon wirklich... Also die hat sich das ja... Die hatten ein körperliches Symptom gehabt und... das war dann der Zusammenbruch, dass die nur noch heulend auf dem Pott gesessen hat und die Welt nicht verstanden hat. So, deswegen finde ich jetzt Tipps und Tricks einfach auch extrem wichtig, was ihr tun könnt, damit es eben kein Burnout wird oder was ihr tun könnt, wenn ihr schon merkt, okay, ich bin Burnout gefährdet oder zeige schon Symptome. So, ne?
Genau, das wäre jetzt vielleicht mal nach diesen ganzen furchtbaren Dingen, über die wir geredet haben, vielleicht ein Silver Lining, was kann man denn jetzt tun? Also, was wären so deine Tipps? Was sagst du deinen Familien, deinen Burnout-gefährdeten Familien oder deinen Familien, die schon Burnout haben?
Das Problem bei Burnout in den Familien oder als Elternteil, da sind ganz viele, wenn man sich so durchliest im Internet, Burnout-Prophylaxe, schlafen Sie gut, essen Sie gut, ne, kacken Sie gut, so alles muss gut sein. Ne? Das kann man ja, wie du am Anfang schon gesagt hast. Ne? Wie kann man sich denn bitte zurückziehen, wenn man zu Hause ein Burnout hat? Das kann man dann nicht. So. Deswegen finde ich es auch immer ganz toll, wenn die Eltern dann vom Arzt kommen und sagen, der Arzt hat gesagt, da ist eine Mutter von 3 kleinen Kindern, der Arzt hat gesagt, ich soll viel schlafen.
Ja. Genau, und dann sagst du deinem Säugling, ja, Mama muss mal viel schlafen. Okay, alles klar, du wirst jetzt in der Nacht nicht mehr gefüttert.
Ja. Kennst du diese tolle Werbung, ich weiß gar nicht, von Ratiofarm oder was, wo die Mutter dann zu ihrer Anna sagt, Mama nimmt sich heute mal einen Tag Auszeit, wo es dann um diese, wo das Kind dann da steht und überhaupt nicht weiß, was los ist, weil die mit der Mutter spielen will.
Nee, kenn ich nicht.
Einer der besten Werbungen, weil Eltern können sich keine Auszeit nehmen. Das funktioniert so einfach nicht. Und deswegen sag ich meinen Familien.
Wir sind nicht von Ratiofarm gesponsert, by the way.
Ich weiß gar nicht, ob es Ratiofarm hat eher die Zwillinge. Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber vielleicht kennen ja ein paar diese Werbung, wo die Mutter sich dann bei ihrer Tochter krank melden will und die Tochter einfach total blöd guckt, weil es nicht geht. Also am wichtigsten ist tatsächlich eine Spur Selbstfürsorge. Ich weiß, das hört sich jetzt echt plakativ an, aber manche nennen das auch Egoismus. Ich glaube, vielleicht könnten wir da auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, warum Egoismus auf einmal so negativ ist und Selbstfürsorge positiv. Also ich würde sagen, nehmt euch 15 Minuten für euch am Tag. Hey, lasst die Kinder von mir aus Fernsehen gucken oder irgendetwas anderes. Seid nicht so perfektionistisch. Es gibt keine perfekten Eltern. Und lieber lasst ihr die Kinder ein bisschen länger Fernsehen gucken und seid danach aktiv und gut für die da, als die ganze Zeit nur gestresst und euren eigenen Idealen hinterherzulaufen. Das macht's halt gar nicht. Verteilt den Haushalt. Sprecht mit euren Partnern, wenn ihr welche habt, wenn ihr keine habt, lasst es liegen, jeden Tag nur ein bisschen, nehmt euch 2 Sachen vor, die ihr schaffen könnt. Das Problem ist ja auch, dass viele Leute sich so viel vornehmen, dass sie es nicht schaffen können. Ich sage meinen Familien immer, nehmt euch 2 oder 3 Sachen vor, wie zum Beispiel, heute mache ich die Wäsche und am Ende des Tages, wenn ihr das geschafft habt, habt ihr ein richtig gutes Gefühl, weil das, was ihr euch vorgenommen habt, macht ihr. Euren Kindern ist es scheißegal, wenn das Kinderzimmer aufgeräumt ist. Betten machen. Ey, in welchem Jahrhundert sind wir bitte? Macht doch bitte nicht die Betten, wenn die abends wieder drin liegen, wenn es euch stresst. Wenn ihr es locker hinbekommt, macht die Betten. Wenn nicht, dann nicht. Versucht Freiräume euch zu schaffen. Geht mal raus. Geht euch abzappeln. Von mir aus besauft euch, wenn eure Kinder nicht dabei sind. Das ist total, also wirklich, ihr seid nicht nur Elternteil. Ihr seid auch Freundin, ihr seid Ehepartner, ihr seid Schwester. Ich hoffe, wir beide werden uns auf jeden Fall gleich einpitchen, wenn wir das hier
auf jeden Fall,
wenn wir das hier gedreht haben. Schlaf ist natürlich immer eine Sache, aber ich weiß ja auch, dass man das als Elternteil nicht immer kriegen kann. Bewegung ist zum Beispiel gut. Guckt, dass ihr euch auch ohne eure Kinder bewegt. Ja.
Sich vielleicht einen Sport raussuchen oder vielleicht mal Laufschuhe anziehen, eine Runde um den Block laufen.
Noch nicht mal das. Also wenn es möglich ist. Ist halt oft nicht möglich mit Kindern. So, ne? Guckt, dass ihr, weiß ich nicht, macht von mir auch Yoga, macht YouTube an. YouTube und irgendwelche YouTube-Videos mit Yoga, wenn die Kinder gerade ihr Fernsehprogramm machen oder wenn die abends im Bett sind. Also, das soll ja auch nicht stressen. Das sollen jetzt Tipps sein, die helfen, aber die auch in euren Alltag reinpassen müssen. Nicht das, was für mich sind, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Hunden gehe, dann gehe ich 1,5 Stunden mit denen. Das ist für mich so gut und so entspannend. Das hilft mir total gut. Aber ich habe auch einen Mann zu Hause, der in der Zeit für die Kinder da sein kann. Das haben halt nun mal nicht viele. Deswegen sage ich euch nicht, geht spazieren, weil das ist für manche vielleicht nicht möglich.
Weil dann müssen die Kinder mit und dann bringt das wieder nichts.
Dann bringt das gar nichts.
Dann sagt sich, die Ole im Podcast hat gesagt, soll spazieren gehen.
Jetzt gehe ich spazieren, bin ich noch mehr gestresst. Ja, tolle Wurst. So. Was super wichtig ist zur Prophylaxe ist, dass ihr eure Ansprüche prüfen müsst. Warum zum Teufel habt ihr so hohe Ansprüche an euch? Woher kommt das? Prüft eure Glaubenssätze. Glaubenssätze sind die, die in unserem Kopf ganz fest verankert sind, die uns zu Sachen zwingen, die uns unser ganzes Leben lang reingeprügelt worden sind in unserer Kindheit. Also warum müsst ihr so perfekt sein? Warum müsst ihr jeden Tag eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben? Warum macht ihr nicht nochmal eine Brotzeit? Wenn es für euch alle einfacher ist, dann ist das doch gut.
Und vor allem, was mir ja auch bei deinen Kindern immer auffällt, die wollen nie das geil Gekochte haben. Die wollen dann immer Nudeln mit Würstchen oder irgendwas. Also Kinder sind ja auch häufig gar nicht so anspruchsvoll.
Ach so, das meinst
wie,
du?
Ja.
Ich dachte, weil ich nie koche.
Nein, du kochst immer und du kochst sehr lecker. Aber es ist ja schon dann so, dass du halt für uns was kochst und die Kinder wollen dann halt dann Nudeln mit Würstchen oder so. Ja, ja. Ist halt dann auch okay. Also es ist ja schon häufig so, dass die Kinder gar nicht so anspruchsvoll sind wie die Eltern. Also die Eltern nehmen sich dann vor, jeden Tag frisch zu kochen oder sowas, aber du kannst ja auch ein Gericht kochen und das dann 5 Tage servieren. Wenn die Kinder das feiern, ist denen das scheißegal.
Und die essen auch meistens in der Kita und in der Schule warm. Wenn das nicht so ist, ist es auch abends. Also meine Tochter, weißt du noch, wo Elia monatelang nur trockene Nudeln mit Parmesan essen wollte?
Ja.
Ich bin darüber verrückt geworden.
Wir haben keinen italienischen Einfluss in der Familie, ne? Also... Das ist jetzt keine Gourmet-Frage hier, sondern es ist halt einfach ein bisschen strange.
Aber monatelang. Die hat mich fertig damit gemacht. Ich bin wahnsinnig geworden.
Ja, und hier doch unsere Cousins und Cousinen haben doch immer Nudeln mit Zucker gegessen.
Nudeln mit Zucker, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Und was soll ich sagen?
Ja, und unsere Tante hat einfach gesagt, ja gut, ist halt so.
Und sie ist so gut damit gefahren.
Ja.
Und
wir waren irgendwann neidisch, weil bei uns gab es nämlich keine Nudeln mit Zucker.
Kein Zucker mit Nudeln.
Ja.
Es war so unfair. Und was soll ich sagen? Die drei sind sehr, sehr gut geraten.
Die sind riesig. Also Wachstum hat es nicht gehemmt.
Nein, sie sind toll geraten, haben ein tolles Leben. Und als ich aufgehört habe, mich darüber aufzuregen, hat meine Tochter jetzt auch tatsächlich alles andere gegessen.
Ja.
So. Also bitte, was wir damit sagen wollen, macht euch nicht so einen Stress. Überprüft, warum ihr euch so einen Stress macht. Das ist super wichtig, um vielleicht auch an andere Themen von euch zu kommen. Ja, sprecht darüber, sprecht mit euren Freunden, sprecht mit euren Eltern, mit euren Partnern darüber. Das ist super wichtig, macht das nicht alleine aus. Und das ist eine ganz, ganz große Bitte, sprecht mit euren Kindern darüber. Sprecht mit euren Kindern, nennt es, wie ihr wollt, nennt es von mir aus die Müdigkeit machende Krankheit, nennt es die, keine Ahnung, Schildkröte. Ich habe ganz viele verschiedene Namen für psychische Erkrankungen bei mir, bei
der Familie. Ehrlich?
Ja.
Ach, das heißt, du sagst dann, die Kinder hören dann von den Eltern irgendwie, Mama hat jetzt wieder die Schildkrötenkrankheit.
Die Schildkröte oder? Ist gerade wieder da. Genau, wenn die gerade so müde sind, dann können die Kinder sauer auf die Schildkröte sein.
Ah, das ist ja witzig.
Oder ein tolles Buch, mit dem ich arbeite, heißt Mamas Monster. Das ist eine psychische Erkrankung, eine Depression zum Beispiel. Und da sage ich dann ganz oft, dann lasse ich das mal malen mit den Kindern und dann sind die sauer auf das Monster. Und dann sagt die Mama, das Monster ist da.
Ah, damit die Kinder das eben nicht mit der Mutter verknüpfen, sondern genau. Mit was Externem.
Genau, sozusagen. Und dann können beide sauer auf das Monster sein. Und so könnt ihr das auch machen. Redet mit euren Kindern darüber und sagt, boah, ne, der Schlafwurm, ich hatte auch schon mal einen Schlafwurm. Und dieser Schlafwurm richtig, ich weiß nicht, das war wirklich sehr creepy.
Und dann laufen die Kinder in die Schule und sagen, ja, Mamas Schlafwurm war wieder.
Mamas Schlafwurm war gestern so groß, der hat die so erdrückt. Ja, so, ne? Und das ist gar nicht schlimm, weil die Kinder können die drüber sprechen und die wissen, dass das nichts mit sie, wir haben ja eben auch gehört, Kinder denken immer und beziehen alles auf sich. Die wissen jetzt, das ist dieser Wurm, der dafür zuständig ist und nicht ich. Ich bin nicht das Problem, ich bin nicht derjenige, warum die Mama so gestresst ist, sondern das macht der Wutknut, der Schlafwurm. Whatever. Ja, das wäre auf jeden Fall noch ein ganz, ganz großer Tipp. Und?
Und?
Scheut euch bitte nicht, euch abzugrenzen. Weil, weißt du noch, früher, was hat Mama immer gemacht?
Wenn die nach Hause gekommen
ist. Wenn die nach Hause gekommen ist.
Erstmal Kaffee.
Erstmal Kaffee. Wir standen in den Startlöchern, unsere Mutter kam nachmittags nach Hause und wir standen in den Startlöchern, um alles Mögliche zu wollen. Geld. Die Erlaubnis.
Geld, erstmal Geld. Ja, so sind wir. Wir wollten erstmal Geld von Mama.
Geld, die Erlaubnis zu treffen, Busfahrkarte, keine Ahnung, whatever. Und meine Mutter oder unsere Mutter hat die Hand erhoben, erst mein Kaffee. Mama, bitte nur ganz kurz, erst mein Kaffee.
Ja, die war auch sehr konsequent.
Sehr konsequent. Und das hat uns auch nicht geschadet, sondern meine Mutter oder unsere Mutter war sehr, sehr gut darin, sich abzugrenzen. Und es hat uns nur gelehrt, auch noch ein bisschen auszuhalten, wenn wir ein dringendes Bedürfnis haben.
Ja.
Nehmt euren Kaffee. Eure Kinder werden es überleben.
Das sind jetzt natürlich alles Tipps und Tricks, die Mütter und Väter bei sich selbst anwenden können, wenn sie merken, dass sie in dieser Situation sind, wenn sie merken, dass sie gefährdet sind und wenn sie selber dazu in der Lage sind, das zu erkennen. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man sich selbst nicht aus so einer Situation herausmanövrieren kann, dann braucht man professionelle Hilfe.
Ja, und da ist es super wichtig, bitte schämt euch nicht. Die Scham bringt jetzt mal Butter bei den Fische, bringt niemandem was. Es bringt nichts, es bringt euren Kindern nichts, es bringt euch nichts, es bringt eurer Partnerschaft nichts, sondern es bringt euch immer mehr in diese Spirale und kann irgendwann im schlimmsten Fall in einer Depression enden. Kann, muss nicht. Ja?
Und wie mache ich das? Also ich bin eine Mutter und merke, ich befinde mich gerade in einer Burnout-Spirale. Mhm. Was mache ich dann?
Also es gibt, Hausarzt ist natürlich die erste. Wenn ihr einen guten Hausarzt habt, wird er euch hoffentlich zu einem Psychiater weiterleiten, der mit euch guckt, habt ihr schon Burnout-Symptome? Sind es noch keine? Sind es Stresssymptome? Also ihr braucht erstmal Hilfe, um herauszufinden, was ist es. Es gibt Beratungsstellen bei euch, die Erziehungsberatung machen können, die euch vielleicht auch weitervermitteln können. Das Jugendamt, ich weiß, ist immer ein großes Problem, aber auch das Jugendamt hilft euch darin, dass jemand wie ich zum Beispiel zu euch nach Hause kommen kann. Das ist natürlich sehr beängstigend. Das verstehe ich auch, dass das noch nicht der erste Schritt ist. Aber auch das ist eine Möglichkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also es gibt Beratungsstellen, es gibt Ärzte. Aber letztendlich müsst ihr auch etwas zu Hause wirklich verändern. Euch bewusst machen, woher kommt der Stress und diesen Stress versuchen zu minimieren.
Also Leute, ihr habt's gehört, Burnout ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Krankheit. Unterschätzt das nicht. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr meint, auch jetzt vielleicht nach dieser Folge, vielleicht bin ich wirklich Burnout gefährdet oder habe vielleicht sogar Burnout, sucht euch Hilfe, sprecht mit Leuten darüber. Ihr seid nicht allein, Millionen von Leute haben Burnout. Also bitte, bitte, bitte isoliert euch nicht und sprecht darüber.
Definitiv. 4 von 10 Deutschen zeigen auf jeden Fall klare Symptome nach einer kassenärztlichen Untersuchung. 100.000 sind betroffen jedes Jahr in Deutschland. Und 300.000 zeigen auf jeden Fall mehrere Symptome. Es ist total krass.
Volkskrankheit.
Ja, es wird immer mehr. Und unsere Gesellschaft und wir tun einfach nichts. Sondern sagen immer, stell dich nicht so an.
Trink noch eine mit. Stell dich nicht so an. Ja, aber es ist wirklich so, Leute. Lasst euch nicht so stressen von den ganzen gesellschaftlichen Konventionen und so. Ihr macht euer Ding und ihr hört auf euren Körper und auf eure Familie. Und das, was für euch am besten ist, das zieht ihr durch. Das war eine ziemliche heavy Folge. Krasses Thema. Sehr, sehr schweres Thema, aber auch sehr, sehr wichtiges Thema. Damit wir aber nicht mit so einem schweren Gemüt hier aus der Folge rausgehen, haben wir uns überlegt, wir haben noch eine kleine Rubrik für euch. Und zwar unsere wundervolle Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah lustige Anekdoten, lustige Vorurteile aus ihrem Sozialarbeiterleben mit uns teilt. Denn soziale Arbeit ist nicht nur Depressionen und schlimme Symptome, sondern beinhaltet auch viel Freude und lustige Anekdoten.
Auf jeden Fall, sonst würde ich das nicht machen. Das ist mein Traumjob. Also, heute habe ich aber eine lustige Anekdote. Und zwar, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich ein Kennenlernen mit einer neuen Familie. Normalerweise passiert das vorab im Jugendamt. Da war das aber nicht so. Der Jugendamtmitarbeiter war krank und er hatte mich gebeten, alleine zu der Familie zu fahren. Okay. Und ich bin dann dahin und bin mindestens 2-3 Mal an dem Haus vorbeigefahren, weil ich das Haus schon nicht gefunden habe. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war schon so ein großes Tor und ich habe es irgendwie nicht so gerallt und ich war zu spät. Ich bin eh schon chronischer zu spät gekommen, weil ich das nie gut... gut, ich war gestresst und genau, wollte aber alles richtig machen, weil man, das ist ja der erste Eindruck und... dann habe ich dann da geklingelt und es war ein Riesenhaus, eine Riesentür und eine Frau öffnete mir die Tür und ich war völlig in meinem Sozialarbeitergeschwafel. Hallo, nee, ich bin hier und schön, Sie kennenzulernen. Ja, Mensch und toll und tolles Haus und die Frau sagte nichts und bat mich dann rein und ich folgte der Frau dann und sagte, ja, und fing dann an, über die Kinder zu reden, wo die Kinder denn sind. Und dann ging die Frau auf einmal weg. Und ich dachte so, okay.
Uninteressierte Mutter, ja, direkt krass, aufgeschrieben.
Direkt mit Block so, aha, erstes Symptom, Burnout. Nein, Quatsch. Und dann auf einmal kam eine andere Frau und ein anderer Mann. Leute, es war einfach die Haushälterin. Oh Das war so lustig. Also die Leute haben sich dann wahrscheinlich total darüber kaputt gelacht, weil ich wie eine, ich glaube, ich habe geguckt, jetzt wird der Weihnachtsmann auf einmal vor mir stehen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich komme in eine Familie und denke natürlich, ich rede mit der Mutter, die geht einfach weg von mir. Ich stehe dann da wie so ein Ochs vom Berg in diesem Wohnzimmer und denke so, okay, alles klar. Die sagt nicht, wer sie ist. Die geht dann einfach weg. Und ja, ich mit meinem Blöckchen, auf einmal kommen dann zwei Erwachsene, die dann auf einmal auch normal mit mir geredet haben. Und ich habe dann irgendwann gefragt, ich so, Entschuldigung,
wer sind Sie jetzt?
Nein, kommt die Mutter noch dazu?
Oh nein!
Ja. Ja, das war dann später sehr witzig. Die sind auch echt cool drauf. Ich mag die Familie sehr, sehr gerne. Tolle Familie. Aber da reden wir heute auch noch gerne drüber, dass das ja so witzig ist. Mittlerweile kenne ich auch den Namen von der guten Haushaltshelferin. So, also ja. Ja, es war auf jeden Fall sehr witzig und habe ich echt gut drüber gelacht, ja.
Sehr gut. Und das nochmal zum Thema, Sozialarbeiter kommen in alle möglichen Familien, also auch in eine riesige Villa mit Haushaltshelfer.
Auf jeden Fall. Und die waren sogar Selbstmelder. Also, ne?
Haben selbst Hilfe gerufen.
Genau, haben selbst Hilfe gerufen. Sehr vorbildlich.
Sehr vorbildlich. Ja, Leute, das war die erste Folge unseres Podcasts Hinter jeder Tür. Denn hinter jeder Tür geht irgendwas ab. Hinter jeder Tür befinden sich Geschichten, die man vielleicht noch nicht kennt und psychische Erkrankungen.
Oder Belastungen.
Darüber werden wir auch nochmal sprechen, was der Unterschied ist. Gibt es wirklich häufiger, als man meint und jeder kann davon betroffen sein. Und wir wollen mit diesem Podcast bewirken, dass das ein bisschen weniger stigmatisiert wird.
Absolut.
Und wir müssen drüber sprechen, Leute. Wir müssen drüber sprechen, sonst wird das alles nichts.
Reden macht frei, sagt die Sozialarbeiterin.
Reden macht frei.
Voll.
Alles klar, gut. Damit gehen wir raus, Leute. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Wir werden dann noch einen Instagram-Account und so erstellen. Da könnt ihr uns dann immer schreiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.